Rampensäue frisch geschlachtet. Die schönsten Bühnenkatastrophen erlebt und erzählt von Michi Altinger und Alexander Liegel. Folge 24. Die Unsichtbaren. Zu Gast Andreas Giebel.
Ich komme raus und da sitzen noch 12 Dresdner gut verteilt. Ja. Die haben sich dann so recht nett amüsiert. Die haben sich dann getraut sozusagen. Ja. So.
Ernst Mantel.
Und wir haben uns dann irgendwie tatsächlich beeilt und waren dann vor der Eingangstür der Halle und unser Stichwort kam und wir waren die Hallentür auf und die Halle war leer.
Bina Blumenkron.
Danke, danke. Es ehrt mich sehr, in eurem Podcast teilhaben zu dürfen. Ich habe lange nachgedacht und mir ist wirklich eigentlich fast nichts eingefallen. Es gibt nur eine Geschichte, die mir nachhängt. Das ist schon sehr lange her, da habe ich in Luxemburg gespielt.
Und einem kleinen schwarzen Sheriff.
Ja, ein herzliches Willkommen wieder mal aus Strunzenöd von unterm Dach.
Hallihallo.
Ich weiß nicht, ob man es hört, ich habe eine richtige Rotzglocke.
Ja, das hört man vielleicht, man sieht es. Und
ja, man kann sich also, Lord, das Wort Rotzglocke fällt mir gerade ein, das ist
ja
schon sehr
schön,
eklig, ist
schön.
Widerlich.
Seien Sie froh, dass Sie nicht hier sind, liebe Freunde, sondern dort an den Apparaten.
Wir haben auch einen Sicherheitsabstand eingenommen.
Ja, ja, 16 Meter.
16 Meter, ungefähr. Wir hören uns nur über Kopfhörer momentan.
Ja, ich weiß, keine Ahnung.
Das ist echt der Wahnsinn. Aber da sieht man mal wieder, wie wichtig uns dieses Projekt hier ist, dass ich mich hier ans Mikrofon schleppe.
Er hat 48 Grad Fieber, wenn es langt.
Ja, ja.
Und sitzt trotzdem hier.
Ich glänze, also ich liege eigentlich mehr momentan. Ich liege.
Ja. Hängt in den Seilen.
Habe kühlende Mittel auf der Stirn liegen und habe mich eingerieben mit Vic Vaporub.
Ja, ja.
Vic Vaporub Paracetamol eingenommen und Gelo Revoice gelutscht. Kann ich sehr empfehlen. Also das nehmen ja auch alle Bühnenmenschen, Gelo Revoice.
Wir kriegen nichts gezahlt dafür, das macht
genau.
Er so.
Aber wie man hört, bringt es bei mir gerade überhaupt gar nichts. So, aber jetzt gehen wir mal ins Thema rein, die Unsichtbaren.
Die Unsichtbaren, weil es gibt ja immer die sichtbar sind und die anderen, die verschwunden sind.
Ja, oder vielleicht auch unfreiwillig verschwunden sind.
Die im Licht, die einen stehen im Lichte, die anderen im Dunkeln.
Ja. Ach, oder gerade diejenigen, die meinen, sie wären jetzt vielleicht gerade auf dem Sprung zur ganz großen Karriere und verschwinden dann plötzlich ganz schnell.
Oh Gott,
Ja, da habe ich eine Geschichte, wo es mir mal so ging, wo ich dachte, jetzt ist
du
Hollywood.
Du bist ja noch da.
Ja, ich bin noch da, aber weil da dachte ich jetzt, das ist jetzt der letzte Sprung Richtung Hollywood jetzt.
Ja, ja, klar.
Ja, ja. Ich hab in einem Kinofilm mitgespielt. Ich hatte eine Rolle da
klar.
In einem Film mit Jürgen Vogel war das. Der Film hieß Fette Welt, hieß der Film. Der dürfte jetzt so 15 Jahre, sowas dürfte das her sein. Und ich spielte da einen schwarzen Sheriff am Hauptbahnhof.
Cool.
Ja, ja. Das super war eine Nebenrolle, aber eine Schlüsselrolle war es.
Immer entscheidend. Es geht darum, dass man entscheidende Rollen spielt.
Ja, genau. Mhm. Also sehr auffällig das Ganze, weil ich habe für eine wesentliche Wendung in der Geschichte des Films gesorgt, weil der Jürgen Vogel hat so einen Penner-Typen gespielt, der in irgendwelchen Schließfächern seine Klamotten eingesperrt hatte.
Aha.
Ja, und ich habe ihn quasi dazu gezwungen, das Schließfach zu öffnen, habe seine Klamotten rausgeholt, bin mit den Klamotten raus aus dem Bahnhof und habe die auf die Straße geworfen.
Ein garstiger schwarzer Sheriff.
Ein richtiges Arschloch. Und der Jürgen Vogel ist hinterhergerannt und wurde in dem Moment von einem Auto überfahren.
Also
der Hauptdarsteller stirbt an der Stelle. Also wirklich eine Schlüsselszene. Einen ganzen Tag, einen ganzen Drehtag. Also es war total aufregend, weil ich stand da als schwarzer Sheriff umeinander. Mhm. Und das Peinliche war, also Hauptbahnhof München, der Dreh. Mhm. Und da kann es schon mal passieren, dass Bekannte vorbeikommen, also private Bekannte.
Und sie denken, aha, jetzt hat er einen
neuen
Job.
Das war der Wahnsinn. Das war, weil es war so, das Filmset war ein bisschen weiter weg, weil ich hatte einen längeren Gang hin Richtung Kamera.
Du warst allein da gestanden.
Ich stand da allein ungefähr 40 Meter vom Filmset weg.
Ja.
Und da weiß ich nur, da ist ein Bekannter, der Christoph, von hier aus Strunzenöd, genau genommen Bach-Mehring, kam auf mich zu und gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und noch was war, Rolf Miller, der berühmte Kollege Rolf Miller, Kabarettkollege, kam plötzlich daher, weil er auf dem Zug nach Mühldorf war. Ich weiß nicht, warum ich das nur weiß, aber der hat einen Auftritt in Mühldorf und ich bin auf ihn zugerannt als schwarzer Sheriff und mir fiel aber in dem Moment nicht ein, wie er heißt.
Oh Gott.
Und er wusste auch noch nicht, wer ich bin. Jetzt bin ich auf den Zug gerannt und habe ihn aufgehalten und gesagt, halt, du bist doch der Ding. Also war wahrscheinlich überzeugt, wir sind komplett irre und so. Und, aber wir konnten es dann Gott sei Dank klären, dass es sich um Kabarettkollegen
handelt. Ja, du warst dann auf dem Sprung nach Hollywood, da war das auch wurscht.
Ich war so aufgeregt und habe den mir schon ganz aufgeregt erklärt, dass er jetzt hier, Jan Schütte war der Regisseur.
Oh, ein bekannter Mann,
Ein sehr, sehr angenehmer, sehr, sehr, sehr netter Kerl. Und dann haben wir also das gedreht, also ein ganzer Drehtag war das, also verschiedene Einstellungen. Und das Tolle war, ich war auch in den ganzen Kinomagazinen gemeinsam mit Jürgen Vogel abgebildet. Da gibt's, also das habe ich bei mir auch archiviert. Also gibt es wirklich Fotos, wo ich halt quasi als schwarzer Sheriff bei ihm dastehe und quasi seine Personalien kontrollieren. Und auch gab auch Plakate, wo ich mit drauf war und sonst. Und ich habe dann alle meine Freunde, Bekannte, Familie in den Film reingeschickt. Am Premierentag.
Toll,
ich selber hatte bei der Premiere keine Zeit, ich war auf Tour, also ich kam auch bei der Premierenfeier.
Aber du bist ja da, du bist ja praktisch da, das ist ja wunderbar.
Und so.
Aufregend.
Genau, und dann waren also wirklich ganze Verwandtschaft, alle sind da ins Kino gegangen, als der rauskam, haben sie es angeschaut.
Toll.
Und am nächsten Tag ruft mir meine Mama und sagt, du warst nicht drin.
Wie jetzt?
Die haben mich komplett aus dem Film raus.
Ach so, da war die Verwandtschaft und alle waren da, die ehemalige, ich sage jetzt mal die Ex-Freunde und ehemalige Verwandtschaft.
Ich fand nicht statt.
Du warst nicht statt. Da, ja. Du hast viele Freunde verloren.
Ich bin bis heute am Rätseln, was wohl der Grund war, ob ich wirklich...
Wenn die Hauptfigur da ums Leben kommt...
Ich muss unfassbar schlecht gespielt haben.
Sie müssen es ja umbauen, die müssen es ja neu konstruieren. Ist die Hauptfigur?
Ich muss auch zugeben, ich habe mir den Film auch bewusst selber dann nie angeschaut, weil die Wunden bis heute viel, viel zu groß
das
sind.
Das ist eine Wunde.
Vielleicht kannst du für mich das übernehmen.
Ja, ich schaue den mal an. Aber die Wunde ist jetzt wirklich groß. Können wir hier jetzt weitermachen? Oder bist du hast alte Wunden aufgerissen?
Lass mal halt einfach andere Kollegen.
Ich habe einmal auch mitgespielt im Weihnachtsfieber. Es war ein nicht sehr erfolgreicher Kinofilm, aber... Ich habe
mit Uwe Ochsenknecht.
Ich hab Barbara Auer und Uwe Ochsenknecht zusammengekettet mit Handschellen als Polizist.
Okay.
Und da war ich da auch, ich war nicht draußen, weil da war ich zumindest drin. Da war nicht erfolgreich, aber ich war drin, weil sie mussten nachher, woher kamen die Handschellen? Also das konnten sie nicht. Mussten sie sehen.
Aber bei mir war doch der Grund viel größer, mich drin zu lassen.
Dann haben sie die haben es einfach dann so Trauerfeier, er ist verstorben.
Wahrscheinlich haben sie es so gemacht.
Er ist
wahrscheinlich
tot.
Weil sie gesagt haben, dieser Altinger.
Bevor wir den schwarzen Sheriff reintun, erzählen wir das Ganze nur.
Weißt du was? Es gab kurz nachdem ich den gespielt habe, den schwarzen Sheriff, gab es in München keine schwarzen Sheriffs mehr. Das wurde ja irgendwann einmal...
Die gibt es nicht mehr, ne?
Die gibt es nicht. Vielleicht kann es sein, dass man gesagt hat, Moment, da könnte man Ärger bekommen, weil die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Deshalb kann man jetzt... Wollen wir uns darauf einigen?
Darauf einigen, die konnten dich, deine Glanzleistung nicht drin lassen.
Das ging halt damit nicht. Kann ich besser leben. Also, verschwinden.
Verschwinden.
Die Unsichtbaren.
Die Unsichtbaren, die Verschwundenen, die nicht mehr... Vorhandenen.
Ja, genau. Da kommen wir jetzt einmal zum Kollegen Andreas Giebel.
Ja.
Ja, der hat auch mit Verschwinden eine ganz spannende Geschichte. Hat jetzt tatsächlich, also der Andreas macht ja viel mit Filmen, viel mit Serien. Zu der Zeit war er noch auf Tour
mit Urban Priol, auf Duo-Tour.
Ja, genau, die hatten ein tolles Programm, fällt mir gerade ein, der Titel war Mehr untenrum. Ich hätte mir auf alle Fälle angeschaut.
Das ist damals noch gegangen.
Das durfte man damals noch machen. Und die waren unterwegs in ganz neue Gefilde und haben dort eine spezielle Erfahrung gemacht mit dem Verschwinden. Andreas Giebel.
Der Urban und ich, wir waren auf Tournee. Duo-Kabarett, wir zwei, und haben einen Auftritt gehabt in Dresden, und zwar, das war kurz nach der Wende. Und dann hat uns aber der Veranstalter schon Wochen vorher angerufen, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, die Bühne ist schon ausverkauft. Und wir haben uns beide hochgeschaut und dachten, das können wir nicht verstehen, die kennen uns doch gar nicht. Und kurz nach der Wende und so, ja gut, wenn es so ist, ist ja recht. Und dann hat die ganze Fahrt, wir sind ja mit dem Auto hingefahren, da hat er schon geschimpft immer, der Urban, ja. Über in die DDR, die ganzen Ossis da und das ist doch, warum haben wir das überhaupt ausgemacht, warum sind wir da und so weiter und so fort und dann sind wir an der Bühne gewesen und der Veranstalter war sehr laut und aufdringlich und dann erzählt, Na, freilich, da können noch Bühne, das ist alles völlig. Also war eine große Bühne, vielleicht sagen wir 120 Plätze. Und dann geht es halt los und wir beginnen unser Programm. Ich beruhige den Obern wieder und sage, das geht schon, wir kennen unser Programm doch, ist doch alles gut und so. Ne? Kommen raus, spielen und da gibt es ganz viele Stellen, wenn man schon oft gespielt hat, dass man genau weiß, hier sind die sicheren Lacher und das sind die wahrscheinlichen Lacher und die vielleicht Lacher. Ja?
Ja, klar.
Aber in dieser allerersten Hälfte unserer Vorstellung ist überhaupt nichts passiert. Es war Totenstille, es war Schweigen.
In Dresden war es, oder?
In Dresden, ja. Genau. Und ja, gut, dann haben wir halt einfach das gespielt, gell, und dann kann man sich schon vorstellen, der Urban danach, in der Pause, gell, dann habe ich ihn wieder beruhigen müssen und gesagt, Urban, ist, ah, das aus, ist ja nochmal auf, ich habe es doch gewusst, dass da nichts geht und so weiter und so, die kapieren überhaupt nichts. Und ich, Urban, jetzt ist es egal, wir spielen einfach, als ob es Theater wäre und so weiter und so fort. Und dann ist aber so, dass der Urban, bevor ich rauskomme, ein 6-minütiges FDP-Solo hat. Ja?
Direkt nach der Pause.
Damals nach der Pause, doch. Unmittelbar nach der Pause. Und der Urban ist dann schon mit seinem Groll, ist der da wieder raus. Und ich war ja noch hinten in der Garderobe, da kommt der Veranstalter nochmal zu mir und sagt, ich soll ihm übrigens sagen, da war jetzt eine Gruppe, und zwar diese Gruppe, eine Touristengruppe aus Finnland da. Und der Bus hat die alle abgeladen und es hat, war weit über die Hälfte vom Publikum. Und von dem Veranstalter, dass es ihnen allen sehr gut gefallen hat. Aber die sind jetzt weitergefahren, weil die Nachttour geht ja weiter, die Touristentour. Ja. Und, ach du Scheiße. Ja. Und dann darf ich wieder raus, weil der Urban sein Solo beendet hat. Ich habe aber keine Möglichkeit mehr gehabt, in der zweiten Hälfte den Urban irgendwie mitzuteilen, was da los war. Ich komme raus und da sitzen noch 12 Dresdner, gut verteilt. Ja. Und die haben sich dann so recht nett amüsiert. Die haben sich dann getraut, sozusagen. Ja, so. Und dann war die Vorstellung halt dann aus. Und dann für den Urban war das natürlich, haben nicht reagiert. Nix, scheiß Vorstellung und die Leute gehen einfach in Pause. Ja? Der wusste ja von nichts. Ja? Und es hat dann wirklich gedauert, also bis der dann mit der in die Garderobe gegangen ist, einen roten Kopf gehabt, der war entsetzt von alles, hat genau da reingehauen in die Kerbe, wo er sich so befürchtet hat. Ja.
Du hast gesagt, Finnen, es waren Finnen.
Ja. Nein, ich bin auch dann, ich muss dir was erklären, ach, lass mich jetzt in Ruhe, du kannst mir nichts erklären, Herr Urban, bitte. Was auf der Veranstalter war vorhin, naja, das ist mir egal, was der Veranstalter. Es hat also gedauert, bis ich ihm das dann erklären habe können, es hat ihn aber letztendlich auch nicht mehr beruhigt.
Wir haben den lieben Kollegen Urban Priol gefragt, ob er eine Gegendarstellung machen will. Hat er bis jetzt noch nicht gemacht, aber wenn du uns hörst.
Das Angebot steht weiterhin.
Wenn du eine Geschichte anders erlebt hast.
Ja, weil wir wissen, dass der Andreas auch gerne mal, auch Jahre später, gerne mal übertreibt.
Ja klar, wie wir alle, also ja, da, so sind ja, wir halt. Genau.
Und deshalb war auch die Geschichte einfach auch sehr schön.
Deshalb, eben, ja, wunderbare
Geschichte. Weil einfach, ich sage mal, die Climax, der Höhepunkt war einfach schön. Das kann da Andreas
und
das,
dieses Lachen, das im Hintergrund zu hören war.
Das war die liebe Karin Giebel.
Ja.
Also seit vielen, vielen Jahrzehnten die Lebensbegleiterin und Ehefrau natürlich
ja, von Andreas. Ja, das ist Andreas. Und ja. Die lacht auch gern,
wie
wir
alle. Auch sehr, sehr gern. Die hat die Geschichte schön. Mit Sicherheit schon öfter gehört.
Aber Andreas ist immer so mit seinen Witzen.
Immer, immer
ich
wieder gerne.
Immer wieder hören.
Ja. Ja. Wenn das Publikum verschwindet, also dieses Kapitel haben wir hiermit mal abgeschlossen beim Andreas. Jetzt machen wir mal, wenn plötzlich Darsteller verschwinden. Dazu hat der Kollege aus Schwaben, Ernst Mantel war lange Zeit Mitglied von der Kleinen Tierschau, also eine absolute Kultgruppe in Schwaben, Hallenfüller, also wirklich haben Tausende von Menschen begeistert. Ich glaube, die Kleine Tierschau, gibt es die eigentlich noch?
Gute Frage. Ich bin da nicht aktuell genug. Ich werde gleich nachsehen.
Wir hören uns erstmal den Ernst Mantel an und hinterher kommt. In
der Zwischenzeit recherchieren wir.
Ja, Ernst Mantel, bitte.
Wir hatten eine Nummer, wo der Moderator, der Kollege auf der Bühne steht und wir zu zweit uns in der Zwischenzeit nach hinten, hinters Publikum begeben und durch die Halle wieder nach vorne kommen für eine Nummer. Und das war genau getimt. Mhm. Und das war in Gingen an der Brenz in der großen Halle und wir haben uns dann irgendwie tatsächlich beeilt und waren dann vor der Eingangstür der Halle und unser Stichwort kam und wir machen die Hallentür auf und die Halle war leer.
Was?
Die Halle war leer, weil die Halle, in die wir gehen hätten sollen, war nebenan. Die Halle war abgeteilt, die waren ja zwei geteilt. Und ich weiß nicht, der Herr Gäthe stand auf der Bühne und wusste nicht, wo wir waren.
Ja, klar,
und wir mussten dann wieder zurück über eine Treppe.
Und wir haben
oben. Wir kamen dann halt so gefühlt wahrscheinlich 3 Minuten zu spät, die einem vorkommen wie 10 Minuten.
Ja, ja, klar.
So. Und er hat auf sein Leben gequatscht auf der Bühne, weil er nicht wusste, wo sind die? Haben die sich einen Scherz oder so?
Ja, ihr habt wahrscheinlich selber schon längst nachgegoogelt und nachgeschaut.
Wir aber auch, die kleine Tierschau gibt es leider nicht mehr. Der Ernst Mantel ist schon 2009 ausgestiegen und die letzten Shows haben sie 2016 gespielt.
Ja, weil der Ernst einfach gefehlt hat dann.
Vorne und hinten. Vorne und hinten.
Also ich gehe davon aus, dass es so war. Genau. Ist aber zu sehen in dem Duo Ernst und Heinrich unbedingt, ganz tolles Kabarett-Duo.
Ja, genau.
Und er ist auch der musikalische Begleiter von Werner Kotschwara auch noch, ja. Genau.
Oh, das geballte Schwabenpower.
Ja, also ist er wirklich ein Schwabenkabarett-Urgestein, ist Ernst Mantel. Und einer der sympathischsten Kollegen überhaupt.
Ich habe.
Du auch. Du
ja,
auch.
Ja, ach ja, komm. Komm, ja,
jetzt war gerade das
sagst du immer.
Du hast gerade so eine komische Pause gelassen.
Ja, ich wollte eine Pause lassen. Mal. Ich wollte nach sowas mal eine Pause lassen, ob dir was auffällt.
Ja, wäre ich sofort unsicher.
Ich selbst habe mit Verschwinden, ist mir eingefallen, dass wir früher, also Gruppo di Valtorta oder Kabarett Valtorta, waren wir ja zu mehreren unterwegs, auch durchaus bundesweit. Und mitten auf so einer Tour oder nach einer Tour, auch als auch uns die Agentur mal besucht hat, das war damals Sol de Sully, ja, ein Agent, ein sehr erfolgreicher, sehr, der immer noch tätig ist. Der
Mittermeier auch lange hat,
genau,
ja, und Günther Grünwald
immer,
und so.
Ja. Zum Teil immer, ja, noch die immer Leute. Ja, ja, ja. Und der hat uns dann zwischendurch mal, setzt euch mal dahin, ich muss euch was sagen, ihr müsst es mal anders auftreten.
Ihr müsst sichtbarer werden.
Ihr seid unsichtbar. Ihr seid immer wie eine Touristengruppe, kommt ihr daher.
Ja.
Und das war halt, wir haben nicht gewusst, was wir dann machen sollen. Also,
ja,
wir
ja,
haben dann,
also er meint, man muss sehen, dass der Künstler daher kommt.
Genau,
kommen,
man muss auftreten wie eine Künstlergruppe. Jetzt haben wir das, ich weiß nicht, wir haben es nicht richtig üben können, wir haben es immer wieder probiert und dann, aber das hat ganz schlecht bei uns ausgesehen.
Wieso, wie seid ihr denn dahergekommen?
So ganz so in Zivilkleidung, unscheinbar, Plastiktüten in der Hand und wenn man halt so reinschlurft in so Zimmer.
Okay, also
und
auch
in Studios
auf Tour.
Oder ja, nur
auf Tour mit Plastiktüte.
Ja, ich stelle mir gerade, einmal war es wohl so irgendwo, ich glaube in Rundfunkaufnahme, ja, und was, ja, da sind wir halt und immer natürlich gefragt worden, Entschuldigung, was machen Sie da?
Genau.
Ja, wir sind hier die Künstler und so.
Oder riecht es gerade was auf der Bühne her, dann kommt jemand, verschwindet da sofort, weil da kommen jetzt gleich die Künstler.
Ja, ja, eben, was machen Sie, gehen Sie weg da? Das war natürlich, aber das war schwer und wir haben es versucht, wir haben es geübt, aber nicht so richtig geschafft, immer so halb. So, jetzt, hey, geh mal du, sag mal was. Ja, servus, wir sind hier. Und dann haben wir, wie gesagt, die Geschichte habe ich schon erzählt, dass wir einmal sogar versucht haben, dann zu kiffen auf Tour, um Künstler zu werden. Ja. Das war verheerend, sind alle eingeschlafen. Nichts funktioniert.
Gruppo di Valtorta gibt es nicht mehr und einfach dieses Künstler-Dasein hast du eigentlich erst mit mir dann richtig gelernt.
Ja, oder? Ja, aber ich schicke dich ja immer vor. Geh mal vor und sei Künstler.
Ja, ich kaufe ja oft auch mal Klamotten für dich.
Ja, ja,
also
ja, ja.
Hosen, Mäntel und so.
Ja, so
nettes übliche, aber buntes.
Karierte Hosen.
Und, ja, oder die Cowboy-Stiefeln, die da neulich.
Die großen, ja.
Die riesen Cowboy-Stiefeln auch.
Die blinken doch auch.
Die vorne, genau, die meine ich. Ja. Die mit den Rollern unten dran.
Ja, ja, wo ich so dann reinkomme und sage, hey people,
Leute. Ja, wo das Haar nach hinten wegfällt und dein weißer Schal nach hinten wegfällt. Ja, ja, aber das ist halt alles ein langer Prozess.
Ein langer Prozess. Manchmal will man ja trotzdem auch unsichtbar bleiben.
Genau, so ging es der lieben Kollegin Bina.
Die Bina Blumenkron, eine Schauspielerin aus Salzburg, die Kabarett und die eine wunderbare Sängerin ist und auch tolle Programme macht, in allen Richtungen unterwegs ist und die hat auch schon was erlebt.
Die Bina wäre gerne unsichtbar gewesen, glaube ich. Bitte, Bina.
Danke, danke. Es ehrt mich sehr, in eurem Podcast teilhaben zu dürfen. Ich habe lange nachgedacht und mir ist wirklich eigentlich fast nichts eingefallen. Es gibt nur eine Geschichte, die mir nachhängt. Das ist schon sehr lange her, da habe ich in Luxemburg gespielt.
Das ist ja schön an sich.
Sehr schön. Da war schönes Wetter und ja, da schon. Kann man sehr gut essen.
Ja,
die, und die zahlen auch gut, die Luxemburger.
Die reden auch anders.
Die reden ganz anders. Aber,
ja.
Und da habe ich, ich kann mich an das Stück nicht mehr erinnern. Wer hat denn das geheißen? Nein, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat und von wem. Der ist total bekannt, der Deutscher.
Bekannt? Also Goethe, Schiller, so in der Richtung, irgend sowas.
Ja, ja. Genau. Ja, weiß ich nicht mehr welcher. Goethe sagt zu Schiller, sag's.
Na, wie geht's weiter?
Dein Arsch ist eine Triller.
Ach schön.
Schiller sagt zu Goethe, dein Arsch ist eine Flöte. Das ist ein Klassiker.
Ja, das ist ein Klassiker.
Na, in dem Stück, ich war sehr nervös. Ich war noch sehr jung damals, nicht so wie jetzt, schon älter. Und, am Anfang sagt mein Bühnenvater zu mir...
Danke nochmal.
Ciao. Servus. Agnes sagt er, Agnes, du bist eine schlechte Schauspielerin. Und ein älterer Herr in der ersten Reihe sagt, das stimmt.
Ah.
Ja, das war schrecklich.
Und das weißt du halt noch. Man weiß ja, die ganzen erfolgreichen Aufführungen weiß man nicht mehr und das weiß man sein Leben lang.
Sein Leben lang, richtig. Ich habe auch eine irrsinnig schlechte Kritik in Luxemburg bekommen.
Das auch noch? War das der Kritiker?
Nein. Aber die mochten mich einfach nicht und das ganze Stück hat eine schlechte Kritik bekommen und besonders schlecht, so auf die Art, besonders schlecht.
Ach, sorge mal.
Das ist jetzt keine Werbung für mich, gell?
Nein, ich glaube, das ist erschreckend. Nein, glaube ich auch nicht.
Aber ich habe seitdem so viele Workshops und Kurse belegt, dass ich habe das aufgeholt jetzt, glaube ich.
Da bin ich jetzt anderer Meinung. Ich finde, sie hat jetzt absolut Werbung für sich gemacht.
Große Werbung, ja, finde ich auch.
Also das zeugt von großer Charaktergröße, so einen Niedergang zu erzählen.
Ja.
Vor allem mit welcher Leichtigkeit sie mittlerweile drüber steht und wie locker sie das erzählt.
Die hat eben mitten im Interview praktisch noch mich verarscht.
Ja, ohne Probleme. Weil wir zwei haben ja auch genau solche Geschichten wie sie. Aber die
Hunderte.
Ja, die erzählen wir hier natürlich nicht.
Nee, ich stehe da nämlich nicht drüber.
Da sind wir viel zu feige dafür.
Ja, heul ich dann wieder.
Aber vielleicht erzählen wir es in der nächsten Folge.
Vielleicht in der nächsten Folge. Ja, wenn ihr uns gut bewertet.
Wenn ihr uns gut bewertet, nur dann machen wir weiter.
Ja, echt.
Gibt es die Belohnung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.